NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt ihr heute Holger Beckmann. Nachbeben, das ist immer etwas, das wird befürchtet von Geologen, wenn irgendwo auf dieser Welt die Erde gebebt hat. Vor allem, wenn es ein schlimmes Beben war. Und jetzt eben auch in Nepal. Wir berichten gleich. Genau 50 Jahre ist es her, dass Israel mit Deutschland wieder diplomatische Beziehungen aufgenommen hat. Nach Hitler, nach dem Dritten Reich, nach dem Holocaust. Israels Präsident ist derzeit in Berlin. Und in wenigen Stunden wird es dort in der Philharmonie einen Festakt dazu geben. Zum Stand der deutsch-israelischen Beziehungen momentan dann unser Kommentar. Außerdem das Thema Flüchtlinge, über das heute Bundesinnenminister de Maizière mit Vertretern aus den Kommunen gesprochen hat. Die neue diplomatische Offensive der Vereinigten Staaten in Sachen Ukraine-Krise. Die Frage, ob das Europa-Referendum in Großbritannien doch schon im nächsten statt erst im übernächsten Jahr kommt. Die Filialschließung bei Karstadt. Und nach dem Hinspiel ist vor dem Rückspiel, und das fängt sehr bald an schon heute, nämlich die Bayern aus München gegen Barcelona in München. Nepal. Als wären die Menschen dort nicht schon gepeinigt genug nach den verheerenden Erdstößen, die über 8000 Todesopfer gefordert hatten. Heute, wie gesagt, gab es dort wieder ein Beben und es war nicht wesentlich schwächer als das erste. Einzelheiten von unserem Korrespondenten Jürgen Webermann.
Die Angst ist zurück in Nepal. In Kathmandu trauen sich die Menschen nicht zurück in ihre Häuser. Zu heftig hat heute wieder die Erde gebebt. Sie suchen Schutz auf Freiflächen und in Parks, also dort, wo ohnehin noch Tausende kampieren, die ihr Obdach Ende April bereits verloren hatten. Auch die 25 Jahre alte Prekaswa steht noch unter dem Eindruck der Erdstöße heute.
You know, Nepal, we all our families in Nepal, it's a great loss, more than 8000 are gone.
Es sind doch schon mehr als 8000 von uns gestorben. Das ist doch alles schon so eine Tragödie für Nepal. Jetzt hoffe ich, dass dieses Erdbeben nicht schon wieder zu vielen Opfern geführt hat. In Kathmandu suchen Retter unter den Trümmern nach Verschütteten. Einige Menschen konnten sie bereits verletzt in Krankenhäuser abtransportieren. Doch sie bargen auch wieder Leichen. Mitten in der Stadt stürzte ein fünfstöckiges Gebäude ein. In anderen Stadtteilen waren Straßenzüge betroffen, die bereits abgesperrt waren, weil die Einsatzkräfte auch die stehen gebliebenen Häuser nicht mehr für sicher hielten. Ähnliche Berichte gibt es aus den Hauptorten in den Provinzen und Distrikten rund um die nepalesische Hauptstadt. Die Krankenhäuser haben bisher weit mehr als 1000 Verletzte registriert. Sony ist eine der vielen jungen Freiwilligen, die sich in Kathmandu um obdachlos gewordene Erdbebenopfer kümmern, in einer Notunterkunft. Jetzt musste sie Kinder und Senioren so schnell wie möglich nach draußen begleiten. Auf einer Rasenfläche brachten sie sich in Sicherheit. Das ganze Tor hier hat gewackelt. Die Strommasten könnten jederzeit auf die Menschen fallen. Das ist jetzt die Lage hier. Das Epizentrum des Bebens lag heute nordöstlich von Kathmandu in der Region am Mount Everest. Einen Überblick zum Beispiel aus dem dortigen Hauptort Namche Bazar gibt es noch nicht. Der Ort sei getroffen worden, aber Berichte über Opfer lägen noch nicht vor, heißt es bislang. Eine Medizinerin sagte am Telefon, viele Kinder seien in einem bisher nur leicht beschädigten Schulgebäude untergebracht, zur Mittagszeit aber glücklicherweise draußen gewesen. Das Gebäude sei teilweise eingestürzt. Besonders schwer bebte die Erde auch wieder im Distrikt Sindupalchok, in dem ohnehin schon viele Dörfer völlig zerstört sind. Auch viele Helfer, gerade in den Gebirgstälern, sind jetzt in großer Gefahr, denn jederzeit können sich Gerölllawinen oder Erdrutsche lösen, auch nach den eigentlichen Beben. Zentrale Straßen, so die Behörden, sind blockiert. Die Verteilung der Hilfe ist ohnehin schon ein Wettlauf gegen die Zeit. Viele Orte sind noch nicht erreicht und die Monsunzeit im Juni rückt näher. Das Beben heute war für diejenigen, die auf Hilfe warten und diejenigen, die helfen wollen, zumindest ein schwerer Rückschlag.
Jürgen Webermann war das. Für die Karstadt-Beschäftigten ist das heute ein bitterer Tag, denn nach den bereits im vergangenen Jahr bekannt gewordenen Schließungsplänen für 2 Karstadt-Filialen in Hamburg und Stuttgart sowie für 4 Schnäppchenmärkte des Unternehmens ist heute wieder etwas klar geworden. Es wird nämlich 5 weitere Karstadt-Warenhäuser treffen. Es geht um Standorte im Ruhrgebiet, in Neumünster und in Dessau. Scharfe Kritik kommt von Verdi. Informationen dazu jetzt von Sebastian Wiener.
Es war kein normaler Tag heute in der Karstadt-Filiale in Bottrop, einem der typischen großen Warenhäuser mit beiger Fassade und vielen Schaufenstern. Die 85 Mitarbeiter müssen die Schließungsnachricht erstmal verdauen. Auch die Kunden machen sich Sorgen.
Wenn Karstadt zumacht, haben wir hier keine Möglichkeit mehr einzukaufen. Das wird eine Geisterstadt hier.
Es ist ein riesengroßes Loch dann in der Stadt. Ich meine, Karstadt ist das Zentrum und irgendwo muss ja dann noch was Neues herkommen.
Dass das jetzt so plötzlich kommt, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet.
Das, was nun Gewissheit ist, die Schließung von bundesweit 5 Karstadt-Filialen, ist zwar keine Überraschung, aber für die Betroffenen doch ein Schock. Seit Monaten kursierten schon Schließungsgerüchte, nun die Bestätigung aus der Karstadt-Zentrale in Essen. Die Warenhäuser in Bottrop, Dessau, Neumünster und Mönchengladbach werden im kommenden Jahr geschlossen, auch die Filiale in Recklinghausen. Christa Schubert ist dort Betriebsrätin. Sie musste ihre 100 Kollegen darüber informieren.
Diese Verantwortungslosigkeit der obersten Heeresleitung in Essen, das haben meine Kollegen ganz deutlich gemacht, dass sie sich verschaukelt fühlen, dass wir gezahlt haben die letzten Jahre, dass man uns alles weggenommen hat, dass wir für den Standort gekämpft haben, auf vieles verzichtet haben, immer jawohl zum Wohle des Unternehmens, ne? Und jetzt so das nochmal so ein mitkriegen und sagen, wir schließen euch auch.
Die Gründe für die Schließung der 5 Filialen in NRW, Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt sind laut einer Mitteilung von Karstadt die gleichen. Alle Standorte machen seit Jahren Verluste, die Einwohnerzahlen gingen zurück und neue Einkaufscenter in den Innenstädten hätten das Überleben der Traditionshäuser zusätzlich erschwert. Für Bernd Tischler, den Oberbürgermeister aus Bottrop, nicht nachvollziehbar.
Wir hatten eigentlich ganz gute Signale aus den Gesprächen mit Karstadt. Man wollte das neue Konzept wirken lassen. Wir wissen, dass die Zahlen sich in Bottrop hier bei Karstadt auch positiv entwickelt haben. Das Haus war also auf einem guten Weg. Umso unverständlicher, auch aus meiner Sicht, sind dann diese Entscheidungen.
Überrascht von der Nachricht zeigte sich heute auch die Gewerkschaft Verdi. Sie hatte auf eine Zukunft auch für die jeweils gut 90 Mitarbeiter in Dessau, Mönchengladbach und Neumünster gehofft. Schon vor Monaten wurde ja bereits das Aus für die Filialen in Hamburg-Billstedt, Stuttgart, Köln, Göttingen, Paderborn und Frankfurt-Oder beschlossen. Eva Völpel aus dem Verdi-Bundesvorstand kritisiert die Pläne von Karstadt nun scharf.
Wir haben für diesen Schritt kein Verständnis, sondern wir haben im Gegenteil darauf gedrungen, dass alle Häuser eine Chance bekommen, sich mit neuen tragfähigen Konzepten und eben ausreichend Zeit am Markt zu behaupten. Auf der Strecke bleiben jetzt eben rund 540 Beschäftigte, die die Zeche zahlen für eine jahrelange und verfehlte Managementpolitik.
Für die betroffenen Karstadt-Mitarbeiter soll nun der Tarifsozialplan gelten, der bereits im April ausgehandelt wurde. Sebastian Wehner, Essen. Aus Essen, Sebastian Wehner.
So steht es also derzeit um Karstadt. Was Deutsche in deutschem Namen Millionen Juden angetan haben in den Jahren der Nazi-Diktatur, wie sie sie vernichtet haben und ganz vernichten wollten, diese Vergangenheit wird Deutschland wohl immer mit sich tragen. Umso bemerkenswerter, dass bereits 20 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs dann wieder diplomatische Beziehungen aufgenommen wurden zwischen der Bundesrepublik und Israel. Das liegt jetzt ein halbes Jahrhundert zurück. Auch um daran zu erinnern, ist derzeit Israels Präsident in Berlin. Und nachher wird es einen Festakt aus dem Anlass geben in der Berliner Philharmonie. Peter Mücke berichtet.
Der zweite Tag seines Deutschlandbesuchs stand ganz im Zeichen politischer Gespräche. Am Vormittag traf sich der israelische Staatspräsident Rivlin mit Bundesaußenminister Steinmeier. Ein gutes, freundschaftliches Gespräch ließ später das Auswärtige Amt wissen. Und auch vom Treffen mit der Bundeskanzlerin drang wenig nach außen. Allerdings hatte Merkel bereits im Vorfeld angekündigt, auch unangenehme Themen ansprechen zu wollen.
Wir wollen dazu beitragen, und das wird Deutschland in jedem Falle tun, dass Israel in Frieden leben kann und in gesicherten Grenzen, aber wir wollen auch, dass die Palästinenser eine Staatlichkeit haben, in der sie ihre Lebensvorstellungen verwirklichen können. Da gibt es zurzeit durchaus mit einigen einen Dissens. Das wird mich aber nicht davon abhalten, Freundschaft und auch, ich sag fast, das Wunder, dass wir heute nach 50 Jahren doch so offen auch über politische Unterschiede sprechen können und trotzdem aufeinander bauen können, weiter als ein historisch unglaublich wertvolles Ergebnis zu betrachten, mit dem man pfleglich umgehen muss.
Dass das Verhältnis zu Israel ein ganz besonderes ist, hatte Merkel am Vormittag in einer Berliner Schule erklären müssen. Dort hatten sie Schüler palästinensischer Herkunft nach den deutschen Waffenlieferungen an Israel gefragt. Die Antwort der Bundeskanzlerin: Nach dem Holocaust habe Deutschland eine besondere Verantwortung. Deshalb glauben wir, dass wir Israel besonders unterstützen müssen. Bei einem Treffen mit deutschen und israelischen Studenten war der israelische Präsident gefragt worden, ob er heute noch Entschuldigungen für die Verbrechen der Nazis erwarte.
To apologize are words, to feel, Entschuldigungen sind nur Worte. Unser Gefühl ist wichtig und der Blick in die Zukunft. Dazu müssen wir aus der Vergangenheit lernen. Nur dann kann die Zukunft besser sein und das Verständnis füreinander.
Nach einem Treffen mit Bundestagspräsident Lammert am Nachmittag findet heute Abend der offizielle Festakt zum 50. Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen in der Berliner Philharmonie statt. Rivlin hatte 1965 als 25-jähriger Student noch gegen den ersten deutschen Botschafter in Israel demonstriert. Er verkörpert damit wie kaum ein anderer den Wandel im ganz besonderen Verhältnis der beiden Länder. Morgen reist Rivlin dann weiter nach Kiel. Dort will er nach einem Empfang bei Ministerpräsident Albig an der Universität mit Studenten sprechen und anschließend die Werft TKMS besuchen, die für Israel U-Boote baut.
Heute aber der Staatsbesuch des israelischen Präsidenten in Berlin und dann, wie gerade gehört, nachher in der Philharmonie der Festakt. 50 Jahre israelisch-deutsche Beziehungen. Die Bundeskanzlerin sagt, Deutschlands Freundschaft zu Israel gehöre zur Staatsräson. Wie sind sie also, diese Beziehungen? Der Kommentar dazu jetzt von Christina Nagel.
50 Jahre diplomatische Beziehungen. Ein Fest, jubelt Bundespräsident Gauck. Etwas ganz Besonderes, sagen die Politiker mit bewegter Stimme. Und die meisten Deutschen zucken mit den Schultern. Ein Staatsakt eben. Wenngleich einer, bei dem ausnahmsweise mal nicht das Wort Krise im Mittelpunkt steht, sondern das Wort Wunder. Wer sich einen Moment darauf einlässt, auf diesen Staatsbesuch, der wird feststellen, dass die Entwicklung, die die Beziehung zwischen Israel und Deutschland genommen hat, in der Tat zutiefst erstaunlich ist. Da kommt der erste deutsche Botschafter, ausgerechnet ein ehemaliger Wehrmachtsoffizier, nach Israel und trifft auf Überlebende des Holocausts. Es fließt Geld. Die Deutschen sprechen von Wiedergutmachung. In den Ohren der Israelis klingt das nach Freikaufen von Schuld, nach Blutgeld. Die Menschen protestieren. Sie sind gegen Beziehungen zu Deutschland, dem Land der Täter, und das ist mehr als nachvollziehbar. Unter ihnen ein Mann, der sich nicht vorstellen kann, jemals deutschen Boden zu betreten und der nun, 50 Jahre später, als Präsident lächelnd vor deutschen Soldaten steht. Der nicht nur von Partnerschaft spricht, sondern von tiefer Freundschaft. Eine bemerkenswerte Entwicklung. Eine, die beweist, dass auch nach unfassbaren Gräueltaten Aussöhnung möglich ist, wenn es Menschen gibt, die den Mut haben, neu anzufangen, Vertrauen zu schenken, ohne dabei das Vergangene zu vergessen. Angesichts der vielen Kriege und Krisen dieser Welt eine ermutigende Botschaft. Eine entscheidende Entwicklung, aber auch mit Blick auf Deutschlands Rolle in der Welt. Ohne die Aussöhnung mit Israel, die eine kritische Auseinandersetzung mit der Nazizeit zwingend erforderlich machte, wäre die Einbindung Deutschlands in die westliche Gemeinschaft wohl anders verlaufen. Und es ist eine Entwicklung, die mit ihrem Jubiläum keinen Schlusspunkt gefunden hat. Dafür haben die Staatsoberhäupter selbst gesorgt. Sie haben bei diesem Besuch offen und vor allem öffentlich Stellung bezogen mit Blick auf hochsensible politische Themen wie dem iranischen Atomprogramm und der Zwei-Staaten-Lösung. Sie haben Differenzen klar benannt, auch die deutsche Seite, die bisher oft eine verkrampfte Zurückhaltung an den Tag gelegt hat. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Es könnte aber eine werden in den nächsten 50 Jahren diplomatischer Beziehungen. Und das sollte in unser aller Interesse sein.
Ein Kommentar war das von Christina Nagel. Ende Februar war in Moskau der russische Oppositionspolitiker Boris Nemtsov ermordet worden unter ungeklärten Umständen. Präsident Putin hatte zwar schnell Ermittlungen versprochen und es sitzen auch diverse Verdächtige in Haft inzwischen. Ob sie es allerdings waren, daran gibt es erhebliche Zweifel. Jetzt ist ein Schriftstück von Nemtsov aufgetaucht, das sich mit Russlands Rolle im Ukraine-Konflikt befasst. Und danach soll Russland die Aufständischen dort personell und finanziell mit erheblichem Aufwand unterstützt haben. Ungeachtet dessen versucht der amerikanische Außenminister Kerry momentan eine neue diplomatische Offensive, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. Bernd Großheim berichtet.
Das, was der Oppositionelle Boris Nemtsov vor seiner Ermordung gesammelt hat, stammt größtenteils aus den Medien, war also bereits veröffentlicht. Nemtsov ergänzte seinen Bericht mit Aussagen von Angehörigen gefallener russischer Soldaten. Insofern ist der heute posthum vorgestellte Bericht eigentlich keine Sensation. Die Herausgeber erklärten aber, sie wollten der russischen Öffentlichkeit noch einmal die Fakten präsentieren. Danach sind mehr als 220 Soldaten der russischen Armee im Krieg in der Ostukraine gefallen. Mindestens 150 von ihnen im August, unter anderem bei der Schlacht mit der ukrainischen Armee um die Stadt Ilovaisk. Mehr als 70 Soldaten seien bei der Eroberung von Debaltseve im Februar-März getötet worden. Das widerspricht Aussagen der russischen Staatsführung, die vehement bestreitet, dass im Nachbarland eigene Militärangehörige im Einsatz sind. Immer wieder heißt es, es handle sich um Freiwillige. Dem Nemzow-Bericht zufolge kostete Russland der Einsatz in der Ostukraine bisher etwa 1 Milliarde Euro, Geld, das der Unterstützung der Separatisten und der russischen Kräfte diente oder für Reparaturen der Infrastruktur eingesetzt wurde. Boris Nemzow, eine der wichtigsten Figuren der russischen Opposition, konnte den Bericht nicht mehr selbst veröffentlichen. Er wurde Ende März in Moskau erschossen. Ermittler in der russischen Hauptstadt gehen davon aus, dass sie mit einer Gruppe von Tschetschenen die Haupttäter gefasst haben. In Sotschi am Schwarzen Meer treffen sich heute US-Außenminister Kerry und sein russischer Kollege Lavrov sowie Präsident Putin, um über die Lage in der Ukraine zu sprechen.
Bernd Großheim war das. Jeden Tag ein Stückchen Griechenland, so kann man das sagen, momentan angesichts des Pokerns um neue Finanzhilfen für Athen, wenn es die denn wirklich geben sollte. Ausgemacht ist da ja das überhaupt noch nicht und da scheint es nicht wirklich erstaunlich, dass man sich auf griechischer Seite nun doch deutlich intensiver um andere Geldgeber kümmert, also zumindest nach ihnen Ausschau hält. Aus Brüssel, Ralf Siener.
Die Atmosphäre, die sei gut, jedenfalls besser als der Fortschritt in der Sache, denn der sei leider gleich null, lautet Wolfgang Schäubles heutige Bilanz des Eurogruppentreffens in Brüssel zum Thema Griechenland.
Die Zeit ist verstrichen, geschehen ist nichts.
Dabei habe die Tsipras-Regierung 2 Monate lang Zeit gehabt, eigene Reform- und Sparvorschläge zu erarbeiten, um die Auflagen für das im Juni auslaufende Griechenland-Hilfsprogramm mit seinem 7,2 Milliarden Euro Kredit zu erfüllen, kritisiert Schäuble. Zum Beispiel durch eine Reform des Rentensystems mit seinen zahlreichen kostspieligen Frühpensionierungen, durch die Verschlankung und Effizienzsteigerung der griechischen Verwaltung, durch eine Reform des Steuersystems und ein klares Ja zur Privatisierung. Doch die Athener Regierung habe den sogenannten Institutionen namens Internationaler Währungsfonds, Europäischer Zentralbank und EU-Kommission im Vorfeld dieses Brüsseler Eurogruppentreffens noch immer kein Konzept präsentiert, so der Bundesfinanzminister.
Das heißt, in den eigentlichen Blocks ist eben die Bewegung sehr gering, um es freundlich zu sagen.
Und deshalb hätten die Euro-Finanzminister auch nicht über die Freigabe eines Kredits an Athen diskutieren können.
Deswegen haben wir gestern noch gar nicht beraten. Sie werden ja gehört haben, dass die Diskussion unter den Ministern, es war gar keine.
Kein Konzept, keine Diskussion und deshalb auch kein rettender Euro-Kredit für Athen. Die Zeit werde jetzt wirklich knapp. Die Liquiditätslage Griechenlands sei ein schrecklich dringendes Problem, betonte Griechenlands Finanzminister Varoufakis in Brüssel. Denn zwischen Juni und August kommen auf Athen Rückzahlungsforderungen von 11,5 Milliarden Euro zu. Ob Griechenland es noch schafft, bis Juni ein umfassendes Reformkonzept zu präsentieren, damit die Euro-Finanzminister die 7,2 Milliarden nach Athen überweisen können, bevor das EU-Hilfsprogramm im kommenden Monat ausläuft, das ist eine offene Frage. Denn Griechenlands Premier Tsipras müsste zuvor seiner Partei und seinen Wählern erklären, warum er fast alle seine Wahlversprechen brechen muss, wenn er Griechenland vor der Insolvenz retten will. Das zu erklären sei angesichts des Ernstes der griechischen Lage kein großes Problem, meint Österreichs Finanzminister Schelling.
Dann ist es eben so, dass man der griechischen Bevölkerung auch erklären muss, dass das, was man davor versprochen hat, vermutlich nicht einzuhalten ist.
Eingehalten hat die Athener Regierung ihren heutigen Termin für die Schuldenrückzahlung in Höhe von über 750 Millionen Euro an den Internationalen Währungsfonds. Offenbar denkt Athen darüber nach, dem IWF mit seinen harten Auflagen für Kreditnehmer den Rücken zu kehren. Der stellvertretende russische Finanzminister hat Griechenland vorgeschlagen, Mitgliedstaat der New Development Bank zu werden, die von Russland, China, Brasilien, Indien und Südafrika als Alternative zum Internationalen Währungsfonds gegründet wurde. Bundesfinanzminister Schäuble warnt die Tsipras-Regierung davor, sich vom IWF abzuwenden. Denn ohne den Internationalen Währungsfonds als Kreditgeber werde der Deutsche Bundestag keine Hilfsgelder für Griechenland mehr bewilligen.
Ohne den IWF gibt's gar nichts.
Und zwar von keinem Euro-Staat, so die heutige Schäuble-Warnung an Tsipras in Brüssel.
Ralf Siener war das. Dass es die Kommunen sind, die dafür Sorge tragen sollen und müssen, dass Flüchtlinge, die hier nach Deutschland kommen, menschlich behandelt werden, gut aufgenommen, untergebracht, das ist klar. Dass diese Aufgabe aber auch Kraft und Geld kostet, das ist genauso klar. Und am Geld, daran fehlt es häufig. In Berlin haben Vertreter aus Städten und Gemeinden heute mit dem Bundesinnenminister darüber gesprochen. Und der hat erst einmal aus seiner Sicht Klartext gesprochen.
Diejenigen, die politisch verfolgt sind und Flüchtlinge sind, sind hier herzlich willkommen. Und diejenigen, die keinen Grund zur politischen Verfolgung haben, werden hier fair behandelt, aber haben keine Aufenthaltsperspektive in Deutschland,
sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière und war sich damit den Vertretern der Kommunen höchst einig. Flüchtlinge, deren Asylantrag wahrscheinlich bewilligt wird, erhalten künftig deutlich schneller Zugang zu Sprachkursen und anderen Integrationshilfen. Anders Flüchtlinge aus Westbalkanstaaten wie Kosovo oder Albanien. Ihre Asylanträge werden fast immer abgelehnt, weshalb sie in Zukunft gar nicht mehr auf die Kommunen verteilt werden, sondern in den zentralen Aufnahmestellen bleiben. Von dort müssen sie bei einem Ablehnungsbescheid direkt in die Heimatländer zurückreisen. Für die Kommunen ein Schritt in die richtige Richtung, so Ulrich Mahly, Präsident des Deutschen Landkreistags und Oberbürgermeister von Nürnberg.
Weil wir feststellen, dass wir dort, wo Ehrenamtliche sich um Menschen kümmern, die dann nach 3 oder 4 Wochen zurückgeführt werden, weil sie objektiv keine Aussicht auf Anerkennung als Asylbewerber haben, dass wir dort eher noch Probleme haben und diese zivilgesellschaftliche Kraft eigentlich dorthin kanalisieren müssen, wo die Menschen zu uns kommen, die dann auch bleiben.
Zusätzliche Erstaufnahmeeinrichtungen, deutlich mehr Stellen im Bundesamt für Migration und mehr Richterstellen sollen dafür sorgen, dass die Verfahren schneller durchgeführt werden können. So die Entscheidung vom Bund-Länder-Flüchtlingsgipfel. Mahly wünscht sich aber auch mehr Engagement der Länder, wenn es um die Schaffung von zusätzlichen Kita-Plätzen und mehr Lehrerstellen für die Förderung der Flüchtlingskinder geht. Und es müssen deutlich mehr Wohnungen gebaut werden, denn
in den Städten, auch in den kleineren Universitätsstädten, ist es schlicht undenkbar, dass wir die Problemgruppen der Wohnungsmärkte, die wir haben, die alleinerziehende Mutter, die Geringverdiener mit vielen Kindern, dass wir die in Konkurrenz stellen zu Flüchtlingsfamilien, die ebenfalls eine Unterkunft suchen.
Gerd Landsberg vom Deutschen Städte- und Gemeindebund mahnt deshalb eine Änderung des Baugesetzbuchs an. Ziel, Bauvorhaben schneller zu realisieren.
Was die Unterbringung angeht, haben wir auch in dem Gespräch heute noch mal klar gemacht, wir reden nicht nur über dieses Jahr, wir reden bereits über 17, 18, 19, 20, denn jeder weiß, und wenn es auch nur ein Einfamilienhaus ist, wie lange es dauert, so etwas zu planen und umzusetzen. Und deswegen bin ich der Überzeugung, dass wir noch mal überlegen müssen, ob wir im Baugesetzbuch nicht solche Vorhaben privilegieren, damit es schneller geht.
Über den Wohnungsbau, aber auch über Fragen wie die Gesundheitskosten von Flüchtlingen werden jetzt 3 Arbeitsgruppen weiter beraten, so Innenminister de Maizière. Die Ergebnisse sind Grundlage für ein Maßnahmenpaket, das Kanzlerin Angela Merkel am 18. Juni mit den Ministerpräsidenten beschließen wird.
Anne Schneider berichtete. 2017 oder vielleicht doch schon 16. Die Frage jedenfalls nach dem Zeitpunkt des Referendums zu Wohl oder Wehe für Großbritanniens weitere Mitgliedschaft in der Europäischen Union beschäftigt die Menschen im Vereinigten Königreich und die Politik natürlich auch. Dass das gerade jetzt ein Thema dort ist, liegt auch auf der Hand. Schließlich die Unterhauswahlen sind gerade vorbei. David Cameron strahlender Sieger und bei aller Kritik, die ihm an Europa zu eigen ist, im Grunde möchte er doch, dass die Briten bleiben. Und jetzt gilt es eben, den richtigen Zeitpunkt für diese Abstimmung zu treffen.
My Lords and Members of the House of Commons. My government's legislative program.
Am 27. Mai wird Königin Elisabeth II. Im Oberhaus die Queen's Speech vortragen, das Programm der neuen, diesmal rein konservativen Regierung. In ihrer Rede und rasch danach auch im Unterhaus könnte das geplante Gesetz über ein EU-Referendum auftauchen. Dies wäre das Signal, dass der gestärkte Tory-Premierminister das Thema schnell vom Tisch haben möchte. Als Frist für den Volksentscheid hat David Cameron bislang vor Ende 2017 gesetzt. Und der Devise, je früher, desto besser, war er vor einigen Monaten nicht abgeneigt.
If we could do that earlier, I'd be delighted. The sooner I can deliver on this commitment of a renegotiation and a referendum, the better.
Heute nun erklärte ein Regierungssprecher, am Zeitplan für das Referendum habe sich nichts geändert, sprich spätestens Ende 2017. Wenn man es aber früher machen könne, werde man dies tun. Cameron selbst verlor darüber bei der ersten Kabinettssitzung heute kein Wort, zumindest nicht vor den Kameras.
Good morning and welcome everyone.
Er könnte den Schwung seines überraschend klaren Sieges nutzen wollen, einerseits in Brüssel, andererseits zu Hause bei den Euro-Rebellen in seiner eigenen Partei. Dass 2017 sowohl die französische Präsidentschaftswahl als auch die Bundestagswahl anstehen, mag aus Camerons Sicht ebenfalls dafür sprechen, eher früher als später Nägel mit Köpfen zu machen. Vor allzu großer Eile warnt jedoch der EU-kritische Tory-Abgeordnete Graham Brady.
Das Wichtigste ist, dass wir versuchen, so viel wie möglich mit der EU neu zu verhandeln. Wenn das etwas länger dauert, dann ist das so. Wir sollten nichts überstürzen.
Cameron hat seine Forderungen an die EU-Partner bereits formuliert. Er will den nationalen Parlamenten mehr Rechte einräumen, EU-Gesetze zu blockieren. Er will verhindern, dass die Euro-Länder den Nicht-Euro-Ländern eine engere Zusammenarbeit aufdrücken. Und er will Sozialleistungen für Zuwanderer aus der EU beschränken. All das erreichen soll Camerons Verhandlungsführer, Finanzminister George Osborne.
Es gibt keinen Zweifel mehr. Wir werden das Referendum über die britische EU-Mitgliedschaft abhalten. Zuvor wollen wir konstruktiv und engagiert, aber zugleich beharrlich Reformverhandlungen führen. Niemand sollte unsere Entschlossenheit unterschätzen, dabei erfolgreich zu sein.
Osborne konnte heute mit breiter Brust seine Finanzministerkollegen in Brüssel treffen. Er setzt auf Zugeständnisse der europäischen Partner. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte nach dem Wahlsieg der Konservativen bereits einen fairen Deal für Großbritannien zugesagt. Was der beinhalten sollte, macht der Euroskeptiker Parlamentarier John Barron klar.
Für mich, und sicher nicht nur für mich, geht es vor allem darum, dass wir wieder Souveränität zurückgewinnen, dass die Gesetze für die Menschen in diesem Land auch wieder hier gemacht werden. Und wir müssen die Beziehung zu Europa wieder hauptsächlich auf Handel aufbauen, nicht auf Politik.
Dass aber binnen weniger Monate die EU-Verträge aufgeschnürt und nach britischen Wünschen neu verpackt werden, gilt als unwahrscheinlich. Vorstellbar wäre womöglich eine Protokollnotiz, die Cameron entgegenkommt. Sollte der Premier seine Landsleute über die weitere EU-Mitgliedschaft tatsächlich bereits 2016 befragen wollen, dann müssten alle Beteiligten ordentlich aufs Gas drücken.
Stefanie Pieper war das aus London. So, und nun dauert es gar nicht mehr lange, dann ist Anpfiff in München zum Rückspiel der Bayern im Champions-League-Halbfinale gegen Barcelona. Das Hinspiel war bekanntlich eine Pleite, aber heute wollen sie den Spieß tatsächlich rumdrehen, die Bayern, so wie sie das mit Porto gemacht haben. Und derzeit machen sich die Fans schon mal warm auf dem Münchner Marienplatz, und zwar von beiden Seiten, Achim Hofbauer in München.
Ja, hier ist schon mächtig was los auf dem Münchner Marienplatz, wo man auch hinguckt. Überall Barcelona-Fans in ihren weinrot-blau gestreiften Trikots und die sind richtig gut drauf. Man hört's, liegt natürlich auch am Wetter. Sonne satt, Temperaturen wie in Spanien. Da wird natürlich auch das ein oder andere Bierchen gezischt. Ja, und dann ist da natürlich noch die Erinnerung an den 3:0-Kracher im Hinspiel. Und da hat einer den Unterschied ausgemacht, sagt Pablo.
The difference between these teams for me is Messi.
Ja, der Unterschied zwischen den beiden Teams ist einfach Messi. Bei Bayern fehlen Robben und Ribéry, die sonst den Unterschied ausmachen. Das wird ein gruseliger und trauriger Tag für Pep Guardiola. Der wird sicher alles aus den Bayern rauskitzeln, aber gegen Barca zu gewinnen, noch dazu mit 3 Toren Vorsprung, unmöglich.
Unmöglich, sagt der Pablo, aber ich habe jemanden gefunden, der glaubt, die Bayern biegen das noch um. Und deshalb läuft der Thomas aus Memmingen hier auch mit einem Zettel herum. Darauf steht, suche Karten. Naja, einfach dürfte das nicht werden. Trotzdem, Thomas, ganz viele Leute erwarten ein Ausscheiden der Bayern. Du willst 300 Euro für eine Karte ausgeben, eben weil du an ein Wunder glaubst.
Ich denke, heute kommt Bayern weiter. Da stimmt irgendwas. Ist komisch. Ich weiß nicht. Im letzten Spiel haben die auch in Porto 3:1 verloren. Zu Hause haben sie die 6:1 weggeklatscht. Es kann alles möglich sein. Die Hoffnung steht zuletzt. Spiel ist 90 Minuten.
Fragen wir mal nach beim Yannick, dein Freund, der Thomas. Der ist relativ zuversichtlich, dass es klappt. Wie schaut es bei dir aus?
Ich sag mal, 4 Tore in 90 Minuten zu schießen, das wird schon gegen Barcelona relativ schwierig. Aber wenn sie 3 Tore schaffen, dann würde ich sagen, gewinnen sie das Spiel auch, dann im Elfmeterschießen.
Na, hoffentlich haben die Bayern-Spieler dann diesmal gute Stollen auf den Schuhen. Elfmeterschießen, daran denken die Barca-Fans hier überhaupt nicht. Die sind schon mal ziemlich siegessicher und singen hier ein ums andere Mal, dass der ganze Platz wackelt. Und mittendrin, da sind auch der Jens und die Yvonne aus Köln. Was erwartet ihr denn heute?
Was erwarten wir? Wir erwarten, dass Barca die Schande von vor 2 Jahren wieder gut macht und die Bayern kräftig nach Hause schickt.
2:0 für Barca.
Sagt Yvonne, der Alex aus München, der kann da nur müde lächeln. Der steckt in einem argen Robbentrikot. Und sag mal, Alex, Angst vor Barca hast du keine, oder?
Nein, auf gar keinen Fall. Wir haben sie schon mal zu Hause 4-0 weggehauen und das schaffen wir heute auch wieder. Wunder gibt es immer wieder. Heute machen wir es. Unser Meisterstück.
Ja, und das wäre echt ein dickes Fußballwunder und noch dazu eines, das bislang nur ein Club geschafft hat. 2004 im Viertelfinale war es. Da hat La Coruña den AC Milan nach einem 3-0 im Hinspiel noch ausscheiden lassen. Mal schauen, vielleicht gibt es ja heute wieder ein kleines Wunder.
Genau, wer weiß das schon. So ist das in München. Achim Hofbauer war das vor dem Spiel der Bayern gegen Barcelona, das in, ja, man kann sagen, wenigen Minuten beginnt. Das war das Echo des Tages mit Holger Beckmann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.